Im Sommer wurden wir mit einer Regel konfrontiert, der 3-Minuten-Regel. Die hat Albrecht eingeführt oder vorgestellt, die da sagt, nach dem Gottesdienst die ersten 3 Minuten gehören wem? Einem Fremden, den man noch nie angesprochen hat oder mit dem man noch nie was zu tun hatte. Das Dumme ist nur, also so geht es mir zumindest, wenn ich also dann da so stehe und da sind so viele Menschen und die kenne ich alle noch nicht, dann spüre ich, da sind Grenzen. Und manchmal bin ich da recht hilflos damit, auf den anderen zuzugehen, weil da spüre ich wirklich eine Grenze, die ist da wirklich da. Ich weiß nicht, wie das angeht, muss ich hier wo schalten oder machst du? Ja. Ich habe heute für als Predigttext diese Geschichte ausgesucht, die ihr auf diesem Zettel hier findet oder im Innenteil dieses Zettels. Das ist ein recht langer Text, das ist ein ganzes Kapitel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Und ich habe mich dann doch durchgerungen, sie ganz zu lesen, allerdings in Abschnitten. Aber ihr könnt sie dann auch gerne mitlesen. Der erste Abschnitt würde ich sagen, Vers 1 bis 16. Und da gehen wir mal gleich rein und schauen, was wir von Petrus so mitbekommen und lernen können. Ich lese nach der Neues Leben Übersetzung. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italienischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe, zu einem Mann namens Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den 4 Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befand sich verschiedene 4-füßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist, sprich unrein ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich 3-mal. Und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Dieser Text fängt recht heftig an für einen Juden, ein römischer Hauptmann. Besatzungsmacht, Unfreiheit, das sind Götzenanbeter, das sind die Unreinen, die Feinde. Mit dem will man eigentlich nichts zu tun haben. Da sind gleich mal mit 1, 2, 3 Worten die Grenzen aufgezeigt. Geht es dir da auch so, wie mir bei der 3-Minuten-Regel, dass dir beim anderen, beim Fremden erstmal die Grenzen auffallen? Ja, und der Petrus hat seine eigenen Grenzen. Niemals, Herr. Also ich weiß nicht, ob ihr es euch auch so sofort vorstellen könnt, wie er so richtig zurückgeht, der Petrus. Niemals. Das sei fern von mir. Damit will ich nichts zu tun haben. mit diesem unreinen Getier. Manchmal sind diese Sachen wirklich spürbar. Da ist eine Wand, gegen die wir rennen, oder wo wir eine Kraft spüren, vor der wir zurückschrecken. Und nur nochmal, um dieses Unrein und Rein zu verdeutlichen, das kommt ja aus dem Alten Testament, Bibelfeste, Gemeindemitglieder wissen das ja. Gott hat deutlich gemacht, hier ist heiliger Raum, da soll nur Reines rein. Und wer nicht rein ist, muss gereinigt werden. Also es ging so um eine rituelle Unreinheit, die entstehen kann. Und diese Tiere gehören damit dazu. Und der Petrus, wenn er sich jetzt mit diesem Getier abgibt oder mit etwas, was als unrein gilt, dann muss er erstmal sich aufwendig wieder rituell reinigen, bevor er wieder zu Gott kommen kann. Also die Assoziation ist, wenn ich mich mit dem und dem abgebe, dann habe ich erstmal den Zugang zu Gott verloren. Den muss ich mir dann erst wieder mühsam erarbeiten oder zurechtrücken. Interessant fand ich auch, dass die eigentliche Wortbedeutung bei rein ist, zum Licht durchbrechen. Und bei unrein, untergetaucht oder schmutzig und schlammig. Einfach fand ich interessant, so diese Assoziation. Wenn ich rein bin, kann ich zum Licht durchbrechen. Wenn ich aber unrein bin, dann bin ich wirklich schmutzig, bin ich im Schlamm, bin ich untergetaucht. Eigentlich da, wo man nicht leben kann, mit dem Tod assoziiert. Ich habe das versucht, in ein kleines Diagramm zu fassen. Ich hoffe, man sieht die Grenzen. So sieht es ungefähr aus. Wir leben, ich und der andere, der mir fremd ist, erstmal jeder in seiner eigenen Welt. Und wir haben keinen Zugang zueinander, wir kriegen gar nichts voneinander mit. Existiert gar nicht. Ist nicht in meinem Bewusstsein. Und der Petrus und der Cornelius, die leben ja im Prinzip im gleichen Land, aber wahrscheinlich haben sie nicht viel miteinander zu tun gehabt vorher. Und doch ist Gott hier in der Geschichte am Wirken und bereitet da etwas vor, bereitet die Begegnung vor. Und da lese ich jetzt gleich mal weiter, ab 16 bis 29. Moment, 16 war hier. Petrus war Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte, ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten, Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweisung, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, »Steh auf, ich bin ein Mensch wie du.« Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemand für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließt, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Soweit mal. Interessant fand ich, da kommen diese zwei Diener von Cornelius und ein Soldat, klopfen an das Tor von Simon. Also wir haben im Libanon gelebt, wenn da ein libanesischer Polizist gekommen wäre, um an die Tür zu klopfen, hätte ich ganz andere Gedanken gehabt. Da hätte ich mir erstmal überlegt, wie ich mich verteidigen kann, was ich sagen darf, was nicht, dass es ja niemanden in Gefahr bringt. Naja, sie stehen höflich draußen vor der Tür. Sie dringen jetzt nicht ein. Und das fand ich ein interessantes Bild. Die Besatzungsmacht klopft höflich an die Tür. Und Petrus kann sich überlegen, ob er sie aufmacht. Ja, wie kann man jetzt diese Grenze überwinden? Dieses Tor, die verschlossene Tür. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, der drinnen ist, muss sie aufmachen. Er muss die Erlaubnis geben, dass man reinkommt. Beziehungsweise die Kommunikation in Gang kommt. Der Äußere könnte sie theoretisch aufmachen. Der Soldat könnte natürlich seinen Vorschlaghammer nehmen und die Tür einschlagen. Aber mit welchem Ziel? Was würde daraus dann passieren? Also ich definiere es so, es gibt den legalen Grenzübertritt und den illegalen Grenzübertritt. Wer jemals ein Visum für ein Land beantragen musste, weiß, sobald man das Visum hat, kann man legal einreisen. Dann darf man das. Und genauso ist es im Zwischenmenschlichen. Ich brauche die Erlaubnis, damit es zu einem legalen Grenzübertritt kommt. Es wurde mal ein Team ausgesandt nach Spanien für einen Kurzzeiteinsatz zum Evangelisieren. Und das waren junge Leute, die waren alle begeistert, das Evangelium weiterzusagen. Und dann haben sie in der U-Bahn angefangen, laut zu predigen. Und jetzt, wie geht's weiter? Alle haben sich bekehrt? Nein. Es ist eine Panik ausgebrochen. Und diese Gruppe wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Also mit guten Absichten. Aber das war ein illegaler Grenzübertritt. Der war total missverstanden. Ganz real, wirklich passiert. Die Tür, ja, öffnet sich nur von innen. Und wir sehen dann auch weiter am Ende, weiter im Text, wie dann Jesus zu Cornelius kommt, wird er auch hineingeleitet. Ja, also die Türen sind offen, der Austausch kann beginnen. Und so passiert aus diesen zwei Welten, so langsam wird das so ein Gebiet, wo man sich trifft. Und das ist eben die erste Entscheidung. Es klopft jemand an und der darf, macht die Tür auf, wenn er will. Der andere kann nur klopfen. Wollt ihr wissen, wie es mit dem Team im Gefängnis weiterging? Okay. Habe ich erst ein bisschen später erfahren. In dem Gefängnis haben die jungen Leute auch von Jesus erzählt. Und plötzlich haben sich Leute bekehrt. Wie geht das jetzt? Die gleichen Spanier, also gleiche Sprache, gleiche Kultur. Nur die einen im Gefängnis, die anderen nicht. Naja, das Team war plötzlich auch Gefangene, sozusagen haben dazugehört. Da gab es keine Grenzen mehr, die Grenzen waren ja außerhalb. Und dann hat man sich zugehört und sich begegnet und einen Austausch gehabt. In der U-Bahn war das nicht möglich. Im Gefängnis war es möglich. Da wurden die Grenzen weggenommen. So, gleich mal weiter. Wir haben noch ein paar Verse vor uns. 30 bis 43. Cornelius antwortete, vor 4 Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt gegen 3 Uhr nachmittags in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlenden weißen Gewand vor mir. Er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe und bitte Simon Petrus zu kommen. Er wohnt als Gast bei Simon dem Gerber in einem Haus am Meer. Da schickte ich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die von Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Aber Gott hat ihn 3 Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Da schlägt es dem Petrus richtig. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Vers 34. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Die Mauer fällt zusammen, die da auch immer war, von rein und unrein. Wie hat Gott den Menschen erschaffen als Menschen? Da gab es nicht viel Unterschied, da gab es nur den Menschen. Das ist das eigentlich, das ist das Ideal. Und so langsam muss man das wieder gewinnen. Mensch muss zum Mensch werden. Der Fremde muss zum Menschen werden. Und wir können uns gegenseitig zum Menschen machen. Entmenschlichung ist letztendlich der Zustand, in dem wir leben. Wir missbrauchen uns, wir unterdrücken uns, fügen uns Gewalt zu, sei es jetzt körperliche oder physische, psychische, beschimpfen uns. Es gibt Rassismus, es gibt Nationalismus, Ablehnung, alles möglich. Das sind die extremen Auswüchse, aber das geht auch sehr unterschwellig. Das ist alles Entmenschlichung. Wir sprechen dem anderen ab, gleichwertig zu sein, egal wie. Und wie kann man jetzt den anderen wieder zum Menschen werden lassen? Vielleicht reicht eine Begrüßung. Vielleicht reicht es, den Namen zu lernen und ihn beim nächsten Mal mit seinem Namen anzusprechen. Eine Einladung, vielleicht eine Berührung. Der Einsame, der nur noch alleine ist, dem tut es gut, vielleicht mal berührt zu werden oder besucht zu werden, wahrgenommen zu werden. Einfach wieder Mensch sein, unter Menschen. Das Du wird zum Mensch und dabei eröffnet sich eine neue Welt, eine andere Welt. Ich bekomme Einblicke in eine komplett andere Welt. Meine Welt vergrößert sich. Und das ist die zweite Entscheidung. Die erste Entscheidung war, die Tür aufzumachen. Die zweite Entscheidung, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat, gleichwertig zu mir und seine Welt zu entdecken. Vers 44 bis 48. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus: Wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden? Nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Ja, einfach unglaublich, dass die Feinde, die Fremden, die Nichtmenschen auch zu Gott kommen können. Das war eine Herausforderung. Die Weltanschauung, die man so sein ganzes Leben entwickelt hat, plötzlich umzuwerfen. Und dann zu entdecken, dass Gott handelt. Wir saßen im internationalen Hauskreis zusammen, mit einfachem Deutsch versuchen wir die Bibel zu lesen und plötzlich sagt einer, genau so habe ich es erlebt. Ich glaube, wir haben Psalm 1 gelesen. Das habe ich erlebt, letzte Woche, so und so war es. Wow. Gott handelt im Leben von dem anderen, mit dem ich mich nicht mal richtig verständigen kann, wo es sehr anstrengend ist, ständig das gebrochene Deutsch zu hören. Und plötzlich entdecke ich, dass Gott auch da handeln kann, nicht nur in meinem Leben. Aber es ist auch wie eine Entscheidung, dieses Entdecken, sich aufzumachen und beim anderen das zu entdecken. Oder vielleicht sogar mein Erleben dem anderen mitzuteilen. Was könnte uns da jetzt helfen, diese Beziehung anzufangen, zu vertiefen, auf dieser Ebene zu entwickeln? Füreinander beten ist manchmal gar nicht so schwer. Gemeinsam Gott danken für das, was er tut. Sich mitteilen. Gemeinsam in der Bibel lesen. Oder auch das Leid gemeinsam tragen. Da ist sehr viel Leid, das getragen werden muss. Tür öffnen. Den Mensch Mensch werden lassen. Gottes Handeln entdecken. Das ist leider noch nicht das Happy End. Ich habe euch Kapitel 11 erspart, aber ich lese ein, zwei Verse daraus vor. Es dauert nicht lange, bis die Apostel und andere Gläubigen in Judäa hörten, dass die Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Es gibt doch tatsächlich Komplikationen. Und die schaut so aus, dass wenn ich mich oder meine Tür zu jemandem Fremden öffne, die ganzen Beziehungen, die ich so normalerweise habe, diesen Schritt ja nicht automatisch mitgehen. Und die Grenze verschiebt sich sozusagen nach hinten. Die Vorwürfe. Wie kannst du das tun mit den Ungläubigen essen? Jetzt habe ich doch gerade so schön das Handeln entdeckt, dass Gott bei anderen handelt und dann kommt der von hinten und sagt, wie kannst du das tun? Das geht nicht. Da sind die Türen gleich wieder verschlossen. Und deswegen braucht es dann noch etwas. Wir müssen für den Fremden einstehen. Wir müssen für diese neu entdeckte Welt, für diesen Menschen, der Mensch geworden ist, vor meinen alten Beziehungen einstehen und sagen, das ist okay. Und dann kommt es dazu, dass sie auch Gott loben, wie es dann hier später heißt in Kapitel 11. Das heißt, der ganze Prozess ist erst abgeschlossen, wenn dann auch da eine Beziehung entsteht. Wenn mein Vermitteln dazu führt, dass dieses Netzwerk sich entwickelt. Wenn zwei Welten wirklich zusammenkommen und dann wächst das Reich Gottes. Und Gott hat sich festgelegt. Er bereitet vor, aber wir müssen diese Schritte gehen, sonst passiert nichts. Er möchte mit uns zusammen sein Reich bauen. Es wird jetzt ein Instrumentalstück geben. Und wer von euch an dem Punkt steht, wo er vielleicht entmutigt ist in diesem Prozess, wo er vielleicht schon Menschen versucht hat zu erreichen, wo er vielleicht nicht weiß, wie man es macht, den ersten Schritt zu gehen, vielleicht Gott schon dreimal das Tuch vom Himmel heruntergelassen hat und man jetzt weiß, ich müsste vielleicht etwas machen. Vielleicht jemanden zum Glaubenskurs einladen, der am 28. anfängt, aber sich vielleicht noch nicht traut. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht jetzt nach vorzukommen während dem Instrumentalstück. Es passiert nichts. Einfach so als erste Entscheidung. Ja, ich möchte einen Schritt weitergehen. Die Welt vergrößern, das Reich Gottes vergrößern. Dann kommt jetzt während dem Instrumentalstück nach vorne und dann werde ich euch noch ermutigen zu sprechen am Schluss.